Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Lage im Iran und dem Nahen Osten bleibt weiter unübersichtlich. Washington und Teheran drohen gegenseitig mit einer weiteren Eskalation und auch ein Einmarsch von US-Bodentruppen steht weiter zur Debatte. Was das bedeuten könnte und wie sich auch die politische Lage im Iran aktuell darstellt, darüber spreche ich jetzt mit Reza Safari, Orientalist und Religionspädagoge mit iranischen Wurzeln. Schönen guten Tag.
Grüß Gott, Herr Joppa.
Herr Safari, Teheran hat jüngst die Gespräche ausgesetzt bzw. abgesagt. Ist das eher ein taktisches Signal oder was glauben Sie, vielleicht auch ein Bruch, der auf eine weitere Eskalation hindeuten kann?
Ich nehme stark an, dass die iranischen Geheimdienste mittlerweile wissen, dass ohnehin USA den Iran angreifen wird. In USA geht es nicht darum, dass sie einen Krieg gewinnen. Das haben sie ohnehin. Sie möchten unbedingt triumphieren. Also Trump möchte in die Geschichte als ein Präsident gehen, der eben in Teheran triumphiert hat und nicht jemand, der einen Krieg mit dem Iran begonnen hat und irgendwie sich dann herausgezogen hat.
Es gibt ja auch durchaus die Vermutung, dass Trump vielleicht sogar einen Deal jetzt um jeden Preis annimmt, um genau so, wie Sie sagen, in die Geschichtsbücher einzugehen. Was würde das denn auch für die Menschen im Iran bedeuten?
Trump hat am Anfang einen Deal vorgeschlagen. Sein Deal war eben ein Regime-Change, ein Regierungswechsel. Das wollte er und ist dabei geblieben. Das heißt, eine weitere Verhandlung wird wahrscheinlich überhaupt gar keine Rolle spielen. Trump möchte in Teheran triumphieren. Das ist sein Ziel und er ist ziemlich nah an seinem Ziel.
Immer wieder wird über eine Ausweitung militärischer Schritte spekuliert. Wie realistisch ist aus Ihrer Sicht ein stärkeres Eingreifen etwa durch US-Bodentruppen und welche Hürden gäbe es dabei?
Derzeit gibt es eben einen Waffenstillstand. Das betrifft eigentlich den USA. Für Iran den Krieg geht es weiter. Also ein wirtschaftlicher Krieg existiert jeden Tag. Laut letzten Einschätzungen, Iran verfügt über 10 bis 15 Milliarden Dollar zur Verfügung, um das Militär zu bezahlen. Und das wird zwischen 30 bis maximal 50 Tage dauern. Das heißt, die können ohnehin das Militär nicht mehr bezahlen. Genau das Gleiche ist es auch mit Assad passiert. Als Assad 2 Monate die Löhne der Soldaten nicht mehr zahlen konnte, ist zu einem Regierungssturz gekommen. Das heißt, der Krieg für Iran geht es weiter, derzeit, trotz Waffenstillstand. Und das ist nämlich ein wirtschaftlicher Krieg. Es geht einfach um Zeit. Sie können maximal 30 bis 50 Tage überleben. Und den USA kann auch einfach ruhig abwarten.
Nun gibt es einige Beobachter, die sagen, eigentlich hat sich der Iran jahrzehntelang auf genau dieses Szenario vorbereitet. Militärische Strukturen wurden dezentralisiert. Man hat sich immer wieder über einen Angriff der USA oder aus dem Westen Gedanken gemacht. Was spielt das für eine Rolle aktuell?
Die haben sich natürlich Gedanken gemacht, aber die sind nicht davon ausgegangen, dass sie komplett alleine gelassen werden. Die sind davon ausgegangen, dass die Muslime, also die islamischen Länder, sich auf der Seite von Iran stellen. Das ist nicht der Fall gewesen. Die sind davon ausgegangen, dass die Nachbarländer sich auf der Seite von Iran stellen. Teilweise Pakistan und in ganz kleine, geringe Ausmaß hat die Türkei sich auf der Seite von Iran gestellt. Die sind davon ausgegangen, dass Russland sie unterstützt. Russland hat überhaupt keine Unterstützung angeboten. Die sind davon ausgegangen, dass China eben für seine eigene Interesse das Regime in Iran unterstützt. China hat sich auch nicht eingemischt. Der Grund dafür ist, dass sie mit dem Projekt Neue Seidenstraße eben aufgegeben haben. Nachdem Syrien nicht mehr von Iran kontrolliert wird, das Projekt wurde abgestellt, also das Neue Seidenstraße, weil ja China wollte durch Afghanistan, also durch Taliban, Iran, Irak, eben Syrien erreichen. Und das ist nicht der Fall gewesen. Das heißt, China wird auch keine militärische Hilfe Iran anbieten können. Und somit sind die Machthaber im Iran komplett alleine gelassen. Die sind auch davon ausgegangen, dass die Linken auf der Welt sie unterstützen können. Unterstützung der Linken sind auch in sehr kleinem Ausmaß spürbar. Und was eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, waren die Demonstrationen der Exil-Iraner im Ausland. Sie haben überall gezeigt, dass sie eben nicht gegen den Krieg sind, sondern sie möchten, dass es zu einem Regierungssturz kommt. Das hat eben die Lage im Iran völlig anderes verändert, als was die Mullahs, die Machthaber im Iran, angenommen haben.
Wenn wir jetzt an einen möglichen Einsatz von Bodentruppen aus den USA im Iran denken, welche Vorgehensweise wäre da denkbar? Im Raum steht ja auch, dass möglicherweise Oppositionstruppen im Iran selbst mit westlichen Waffen ausgestattet werden, ob es Kurden sind oder Oppositionelle. Wie ist Ihre Einschätzung?
Ungefähr 40% von Iran besteht aus sehr, sehr hohen Bergen. In den Bergen leben hauptsächlich Kurden, aber auch Loren. Loren sind ein Volk, was 15% der iranischen Bevölkerung ausmachen. Die Loren sind pro-iranisch und sehr patriotisch. Teilweise in der letzten Zeit, manche Dörfer haben sogar die Macht übernommen, aber kurz darauf haben sie die Macht wieder übergeben. Vielleicht haben Sie von der Geschichte von Mamassani gehört. Mamassani ist ein Dorf, das ist ein Tal in den Bergen, was die Macht kurz übernommen hat. Und was USA machen könnte, die könnten eben die Menschen, die in den Tälern leben, bewaffnen. Das geht eben nur durch Bodentruppen. Aber das wird eine punktuelle Arbeit sein. Das heißt, die Amerikaner müssen kurz landen, säubern, das heißt, die Militärkräfte, die dort sind, entwaffnen, die Menschen dort bewaffnen und wieder eben sich zurückziehen. So etwas Ähnliches haben sie auch teilweise in Syrien gemacht. Und im Iran wird in einem größeren Ausmaß sein, weil Iran mehr Gebirge hat. Aber 60% des Landes besteht aus Wüsten. Dort, USA hat überhaupt keine Chancen, mit Bodentruppen etwas zu erreichen. Da werden definitiv die Mullahs Überhand haben.
Es wird ja auch immer wieder über die Stärke der Revolutionsgarden spekuliert. Sind diese Truppen tatsächlich so stark wie der internationale Ruf, der ihnen vorauseilt?
Derzeit im Iran existiert nicht wirklich eine Regierung. Die Machthaber im Iran sind eben die Revolutionsgarde. Diejenigen, die im Iran derzeit das Sagen haben, sind Revolutionsgarden. Und der Ghalibaf, der gerade die Verhandlungen führt, ist einer der ehemaligen Generäle von der Revolutionsgarde. Und man sieht auch, dass man sehr selten von dem iranischen Präsidenten hört, weil er tatsächlich nicht mehr das Sagen hat. Also am Anfang, an die ersten Tagen, hat er schon den Macht sozusagen verloren.
In der Tat überlegt sich ja derjenige, der die Medien fleißig verfolgt, wer denn jetzt eigentlich im Iran das Sagen hat. Sie sagen, es sind möglicherweise die Revolutionsgarden. Immer wieder wird in westlichen Medien auch der Parlamentspräsident eingeblendet, der etwas Richtung Westen verkündet. Also ist es überhaupt eine homogene Regierung, mit der wir es zu tun haben, oder sind es verschiedene Strömungen an der Spitze?
Also Präsident der Parlament, Herr Dr. Ghalibaf, ist ein General der Revolutionsgarde. Der ist einer der obersten Generäle der Revolutionsgarde überhaupt. Derzeit Revolutionsgarde haben sich in zwei verschiedene Parteien eben angesiedelt. Eine davon, die sind die teilweise mit USA verhandeln möchten. Das ist eben Herr Dr. Ghalibaf, das ist der Zuständige für das iranische Parlament. Und Mehrheit der Revolutionsgarde, die tatsächlich unter Propaganda der Mullahs stehen, die meinen, dass sie sogar in der Lage sind, die Macht im Iran zu übernehmen, dass sie in der Lage sind, USA in alle Fronten zu bekämpfen und sogar die sprechen darüber, dass sie in der Lage sind, einen dritten Weltkrieg zu beginnen.
Sie haben selbst persönliche Kontakte in den Iran, etwa auch durch Ihre Mutter, die in Teheran lebt. Wie erleben denn die Menschen vor Ort aktuell die Situation?
Ich habe eben nach 30 Tagen habe ich geschafft, mit meiner Mutter zu telefonieren, weil mittlerweile, Sie wissen ja, seit über 40 Tagen die Internetverbindungen sind unterbrochen. Nachdem ich nach 30 Tagen mit meiner Mutter telefoniert habe, hat sie mir erzählt, dass sie in eine Villa außerhalb der Stadt, also außerhalb Teheran, umgezogen war. Aber nach 2 Wochen wollte sie nicht mehr außerhalb der Stadt bleiben. Dann ist sie wieder nach Teheran zurückgekommen. Und sie hat gemeint, dass alles ganz normal ist, dass alles gut funktioniert und absolute Sicherheit herrscht. Und ich weiß nicht, ob sie mich beruhigen wollte, aber auf jeden Fall, das war ihre Einschätzung. Sie hat gesagt, das Einzige, was sich geändert hat, sind sehr laute Geräusche, also die Bomben, die fallen. Das ist alles, was sie mitbekommen hat. Aber sie ist auch eben eine alte Frau. Sie ist 77 Jahre alt und sie ist in einem Haus, in einem Gebiet in Teheran, wo es militärisch unbedeutend ist. Also ihre Einschätzungen wahrscheinlich sind auch deshalb gewesen, weil sie mich beruhigen wollte. Nur was sie mir gesagt hat, was mich stark betroffen hat, ist, dass sie mich überzeugen wollte, dass weiterhin das Wasser und Strom fließen werden und wenn es kein Wasser mehr gibt, und das hat mich stark betroffen. Sie hat gesagt, auf der Straße, da gibt es so Becher, da könnte ich Wasser trinken. Und das hat mich sehr schwer betroffen.
Anfang des Jahres gab es auf den Straßen Teherans und auch in anderen Teilen des Landes ja große Proteste gegen die iranische Führung, ausgelöst unter anderem auch durch wirtschaftlich prekäre Situationen. Gibt es diese Protestbewegung noch heute und wie steht man da eigentlich zu den Angriffen aus den USA?
Also Protesten derzeit in der Ausmaß existieren nicht. Es gibt auch einen Grund dafür, weil die iranische Regierung eben zigtausende Menschen auf der Straße umgebracht hat, geschlachtet hat sozusagen. Und deshalb derzeit die Bevölkerung, die haben eben Angst, gegen die Regierung zu demonstrieren. Aber man muss sich so vorstellen, Iraner sind sehr einfache Menschen, wie alle Menschen auf der Welt. Die möchten gerne feiern. Die sind Menschen, die auch sehr gerne feiern, Spaß haben. Die Frauen möchten Freiheiten genießen. Die Männer möchten auch eben, dass die Frauen die Freiheiten genießen. Iran hat sehr viele Strände, genau wo eben Emirate, Oman und Dubai ist. Iran hat sehr viele Strände, die gar nicht benutzt werden. Iran hat sehr viele Bodenschätze. Iran ist das zweite Land mit Erdgas auf der Erde. Die haben sehr viel Erdöl. Ist ein unglaublich schönes Land und trotzdem Menschen leben in absoluter Armut. Und die Iraner natürlich wollen diese Situation in dieser Form nicht mehr. Die möchten nicht mehr nach Dubai fahren, als Arbeiter zu arbeiten, weil sie können sich vorstellen, dass genau gleiche Hotelanlagen auf der anderen Seite, 100 Kilometer entfernt, auf der iranischen Seite sein könnten. Mittlerweile durch die Medien, Iraner sind auch etwas erwacht. Ich habe vor 2 Jahren mir nicht vorstellen können, dass Iraner so wach geworden sind. Mittlerweile durch Medien haben sie mitbekommen, wie es auf der Welt zugeht. Religiosität im Iran hat sehr stark nachgelassen. Rationalität, besonders die junge Generation, Generation Z, die haben völlig ein anderes Mindset, die haben absolut andere Denkweise. Und die werden wachsen. Das heißt, das Land wird sich definitiv verändern. Und ich bin überzeugt, dass diese Regierung demnächst stürzen wird.
Sagt Reza Safari, Orientalist und Religionspädagoge mit iranischen Wurzeln. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank, Herr Joppa.